Ganz ungewohnt fühlt sich das an, nachdem man so lange Zeit keine mehr getragen hat. Ja, ich möchte einfach nur informieren kurz. Ich war die ganze Woche mit jemandem auf einer Weiterbildung, der gestern mir gesagt hat, dass er eben positiv getestet wurde. Und ich habe gedacht, aus Rücksicht, dass ich die heute einfach anziehe, einfach auch als Signal, aber es geht mir gut, alles in Ordnung. Ich freue mich von Herzen, dass ich heute Morgen wieder hier sein kann, mit euch Gottes Wort teilen darf. Ich freue mich auch, dass wir heute hier in der Gemeinde einen kleinen Erntedank-Gottesdienst erleben können. Wir machen das ja hier im Wolfswinkel eigentlich immer mit Erfahrungen. Und ich hatte letzte Woche aber im Betzikon die Predigt zum Erntedank-Gottesdienst. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das etwas, was ich auch gerne mit euch teilen würde. Deswegen auch die Geschichte und die Textlesung, die heute zum Thema Dankbarkeit ist. Die Liste von den wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen von diesem Medikament, das klingt wie eine Wunderpille, die man da nehmen kann. Also körperlich, Menschen, die dieses Medikament nehmen, haben ein stärkeres Immunsystem. Sie haben weniger Beschwerden durch Schmerzen und Leiden und sie haben auch einen niedrigeren Bluthochdruck. Menschen, die dieses Medikament nehmen, treiben mehr Sport und achten generell besser auf ihre Gesundheit. Und spannend ist, dass sie eine halbe Stunde mehr Qualitätsschlaf jede Nacht haben. Und sie fühlen sich auch beim Aufwachen erholter. Etwas, was einige von uns sicher gut gebrauchen könnten. Es hat auch psychologische Auswirkungen, nämlich Menschen, die dieses Medikament zu sich nehmen, haben ein höheres Maß an positiven Emotionen. Sie sind aufmerksamer, lebendiger und wacher. Mehr Freude und mehr Vergnügen macht ihr Leben bunter und sie sind auch geprägt von mehr Optimismus und auch mehr Glück. Es geht aber nicht nur über die Ebene des Körpers und der Psyche, sondern es geht noch darüber hinaus auf die soziale Ebene. Menschen, die dieses Medikament nehmen, sind hilfsbereiter, sie sind großzügiger, sie sind mitfühlender. Sie haben mehr Kontaktfreudigkeit, sind bereit, Beziehungen einzugehen, sie fühlen sich weniger einsam und isoliert. Und ja, ihr könnt euch denken, welches Medikament das ist. Das ist eine Vielzahl von Vorteilen, die Dankbarkeitsforschung in den letzten 20 Jahren in der positiven Psychologie bei Menschen nachgewiesen hat, die konsequent Dankbarkeit praktizieren. Die konsequent dankbar sind. Und ja, heute haben wir eine interaktive Predigt, schon das Gebet konnten wir miteinander teilen und ich möchte euch ermutigen, jetzt auch dieses Medikament gerade an euch selber auszuprobieren und mit eurem Sitznachbar kurz auszutauschen. Wofür seid ihr im letzten Jahr, seit letztem Herbst dankbar? Was erfüllt euer Herz mit Dankbarkeit? Kurzen Moment, den ihr jetzt habt, um euch miteinander auszutauschen. Ich bin mir sicher, dass bei einigen die Stimmung gerade ein bisschen gestiegen ist. Und allgemein in diesem Raum fühle ich schon, dass unser Wohlbefinden schon besser geworden ist. Das ist für mich ein Grund zur Dankbarkeit, dass wir miteinander austauschen können, wofür wir denn dankbar sind. In einem Scientific American Blog aus dem Jahr 2015 wurde berichtet, dass von 24 Stärken, darunter solche Großkaliber wie Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit oder Kreativität, es die Dankbarkeit ist, die die größte und stärkste und der beste Einflussfaktor ist für gute Beziehungen und emotionales Wohlbefinden. Schon faszinierend. Es gibt viele Sachen, die uns bereichern, psychisch, körperlich, sozial. Aber die Dankbarkeit ist das, was uns am stärksten beeinflusst, positiv. Aber wie Robert Emmons, ein bekannter Dankbarkeitsforscher, schreibt, Dankbarkeit ist viel mehr als nur gute Medizin, ein angenehmes Empfinden, ein undefinierbar nettes Gefühl oder eine Strategie, um glücklicher oder gesünder zu werden. Sie stellt auch den wahrhaftigsten Zugang zum Leben überhaupt dar. Schließlich haben wir uns ja nicht selbst erschaffen oder erdacht und es nicht allein so weit gebracht. Ein Leben in Dankbarkeit ist also auch ein Leben in Wahrheit. Es ist die denkbar authentischste und ehrlichste Lebenseinstellung. Dankbarkeit ist die authentischste Art, Leben auszudrücken. Dieser Robert Emmons hat ein spannendes Buch geschrieben, das heißt, das kleine Buch der Dankbarkeit kann ich sehr empfehlen. Wir werden heute noch zwei, drei Sachen daraus hören. Und so ist es kein Wunder, dass der berühmteste Redner von Rom, der von diesen Studien und von all dem nichts wusste, was die positive Psychologie erforscht hat in den letzten 20 Jahren, dass diese Cicero formulierte: Dankbarkeit ist nicht nur die größte Tugend, sondern es ist die Mutter aller Tugenden. Daher auch der Titel dieser Predigt: Dankbarkeit als die Mutter von all diesen Dingen, die gut sind in unserem Leben. Und dazu auch eine kleine Randbemerkung, eine kleine dankbare Randbemerkung. Ich bin überaus dankbar, dass ein sehr geschätzter Dozent von mir letztes Jahr im Herbst zum Thema Dankbarkeit eine Predigt gehalten hat, woraus ich jetzt auch einige Gedanken und Quellen in dieser Predigt euch weitergeben möchte. Ja, ich hatte letzte Woche, beziehungsweise ich habe das gleiche Skript von letzter Woche, das heißt, es war vor zwei Wochen. Ich hatte vor zwei Wochen mein persönliches Erntedank-Erlebnis mit Gott. Und zwar haben wir als Familie das Privileg im Emmental, meine Eltern wohnen auf dem Land, wie einige von euch wissen, wir haben einen sehr großen Garten und ich hatte das Privileg, dort ein paar Tage zu verbringen und es war einfach faszinierend zu sehen, wie alles wächst, wie dankbar auch wir sein können für diesen Sommer. Er war sehr trocken für viele im Unterland, aber gerade bei meinen Eltern war es jetzt eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also das Gartenjahr war dieses Jahr bombastisch. Nämlich, wir haben das erste Mal so richtig viele Kartoffeln ernten können. Eigentlich war es immer zu nass und meistens sind die Pflanzen auch gefault. Aber eben wegen diesem trockenen Sommer gab es dieses Jahr wirklich viele Kartoffeln. Das war für mich faszinierend zu sehen und es nämlich schon so viele Jahre probiert und nie ist es so richtig gut rausgekommen. Aber dieses Jahr bin ich gerade angekommen, als mein Vater am Ausgraben war. Ein weiterer Grund zur Dankbarkeit im Garten meiner Eltern waren die Auberginen. Es ist auch spannend, Auberginen auf 1000 Meter Höhe, das geht sowieso nur im Gewächshaus. Aber dieses Jahr hat es das erste Mal geklappt, dass man wirklich eine signifikante Ernte hatte. Es war wirklich faszinierend. Ich liebe Auberginen und es zu sehen, dass diese Pflanzen alle so gesund sind und dass so viel dran hängt, war für mich ein großer Grund zur Dankbarkeit. Und ein anderer Grund zur Dankbarkeit im Garten meiner Eltern war der Zuckermais. Wir haben meistens die Erfahrung gemacht, dass wir die Pflanzen pflanzen, meistens zu spät. Und bis der erste Schnee kommt, also bis es kalt wird, sind die Kolben nicht reif geworden. Und dieses Jahr war es so, dass sozusagen aus einem Unglück wirklich Dutzende Maiskolben entstanden sind. Meine Eltern haben ein großes Gewächshaus. Im Frühling gab es einen Sturm und das Gewächshaus wurde weggeblasen. Meine Eltern haben dann aus dem kaputten Gerüst ein kleineres gezimmert. Und dort, wo aber das alte stand, haben sie, ja, um den Boden noch zu nutzen, ziemlich wahllos einfach noch Maiskörner in die Erde gesteckt und gar nicht so groß gepflegt. Und tatsächlich dieses Jahr, dieser warme Sommer hat wirklich dazu geführt, dass es so viel Mais gab, wie ich noch nie gesehen habe. So zum Ernten und zum Einfrieren und zum Essen. Und Gloria hat ihr neues Lieblingsgemüse entdeckt. Sie liebt die gekochten Maiskolben. Ich konnte also diese Dankbarkeit wirklich fühlen an den verschiedenen Ecken und Enden, auch am Schluss dann einiges zu ernten und mit nach Hause zu nehmen. Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, dass sie doch so viel Pflege in diesen Garten investiert haben. Das nämlich alle, die Garten haben, wissen, wie viel Arbeit das ist. Muss immer dranbleiben, das Unkraut kommt von alleine, die Sachen nicht, die man dann essen will. Und es war so schön einfach zu sehen, wenn man nur so punktuell hinkommt und trotzdem sieht, wie alles wächst und blüht. Und ja, wenn man sich so dann Gedanken macht, woher das alles kommt, dann füllt sich das Herz auch mit Dankbarkeit Gott gegenüber. Na, er ist der, der Saat aufgehen lässt, der Regen schenkt, der die Sonne scheinen lässt. der sich darum kümmert. Der sich darum kümmert, dass die Trauben reif werden, der sich darum kümmert, dass man Himbeeren ernten kann, der sich darum kümmert, dass wir zu essen haben. Dankbarkeit in der Natur ist sehr schnell zu finden, wenn man sich so Gedanken macht, wofür könnte ich jetzt in der Natur dankbar sein Gott gegenüber? Und im zweiten Buch, das wir sozusagen von Gott bekommen haben, in der Bibel, wird auch an so vielen Stellen von Dankbarkeit berichtet. Und der Dank richtet sich dort auch fast immer an Gott. An Gott, der Geber ist von allem Guten, was wir haben, was wir bekommen. Beispielsweise die Psalmen. Die Psalmen sind das Buch der Dankbarkeit schlechthin. Viele machen sich dort Gedanken darüber, wie man Gott in schönen Worten, in poetischen Worten ausdrücken kann, wie dankbar man ist. Dankbar Gott gegenüber für seine Güte, für seine Treue. Dankbar gegenüber Gott, dass er uns erlöst hat, dass er auch die Sünden von uns wegnimmt und uns reinigt. Und dann natürlich die großen Dankespsalmen über Gottes Natur. Gott dankbar sein dafür, dass er das Lebendige um uns herum geschaffen hat und erhält. Wenn wir ins Neue Testament gehen, finden wir auch, dass Dankbarkeit ein Leitmotiv ist in so vielen verschiedenen Abschnitten. Ganz besonders Paulus tut sich hier hervor. In seinen Briefen beginnt er immer, fast immer, mit einem ausführlichen Dank an Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit, seiner Erlösung und Schöpfermacht. Und selbst in der Offenbarung, wo doch so vieles düster ist, gibt es Szenen der Dankbarkeit. Ich denke an die Thronsaalszenen in Offenbarung 4 und 5, wo diese Millionen von Lebewesen im Universum zusammenkommen, um Gott anzubeten und ihm zu danken. Um Gott und dem Lamm Gottes Lob, Ehre und Dank auszusprechen. Für alles, was wir bekommen. Und es ist so spannend, dass das für sie eigentlich natürlich ist, weil es steht dort, beständig, unaufhörlich danken sie und sagen das. Unaufhörlich danken sie. Lobpreis und Dank scheint also dort an dieser Stelle wie die natürliche und authentische Reaktion von Geschöpfen zu sein, Gott gegenüber, wenn sie ihm begegnen. Es ist die spontane Reaktion darauf. Menschen sind da, dahingegen, wir sind die Ausnahme. Also bei uns ist es nicht einfach so ganz natürlich, dass das von uns kommt. Wenn wir die Dinge aber sehen würden, wie sie wirklich sind, wie alles andere, worauf wir jetzt nicht direkt so in unserem Leben Einfluss haben, wie das alles von selbst läuft. Also ich denke mir, gerade diese Woche war ich in Kassel in Deutschland und dann bin ich das Stück Regionalbahn von diesem kleinen Ort zum Hauptbahnhof gefahren und es war alles so grün. Ich denke mir so, ich bin nicht da, ich habe nichts damit zu tun, aber es wächst einfach, ohne dass niemand etwas macht. Und Gott hat es in der Hand, Gott macht es. Das ist faszinierend. Eben, wenn wir die Dinge so sehen würden, wie sie wirklich sind, so wäre dann eben der Dank und der Lobpreis Gott gegenüber, wäre einfach so natürlich, dass wir ständig davon reden würden. Ich glaube, dass wir das dann im Himmel wieder sozusagen, diese Spontanität und dieser Dank in unserem Herzen, dass das dann wieder so kultiviert wird über die Jahrtausende, Jahrmillionen, die wir noch erleben werden. Aber heute wollen wir uns ein biblisches Beispiel der Dankbarkeit genauer ansehen. Nach diesem kurzen Abriss über die Bibel wollen wir ins Lukas-Evangelium gehen. Ins Lukas-Evangelium, ins Kapitel 17. Wir wollen uns heute den dankbaren Samariter genauer ansehen. Es gibt nicht nur den barmherzigen Samariter, sondern Lukas hat es mit den Samaritern. Es gibt bei ihm auch einen dankbaren Samariter. Lukas scheint richtig ein Samariter-Fan zu sein. Er stellt nämlich diese von den Juden eigentlich verachtete Volksgruppe als das Musterbeispiel für Nachfolge, für Jüngerschaft dar. Wiederholt. Und spannend ist auch in dieser Geschichte in Lukas 17, obwohl Lukas bekanntlich ein Arzt ist, berichtet er eigentlich relativ wenig über Heilungswunder. 5, wenn ich mich nicht täusche. Also sind die Heilungsepisoden bei Lukas etwas ganz Besonderes. Dieser Bericht von diesem dankbaren Samariter, der leitet den letzten Abschnitt des Reiseberichts ein, den Jesus gerade unternimmt. Es ist seine letzte Reise nach Jerusalem. Und das Erste, was Lukas jetzt in diesem Abschnitt berichtet, ist diese Heilung. Ich lese in Vers 12, Lukas 17, Vers 12. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Aussätzige mussten sich absondern, mussten abseits der Gesellschaft leben, nach diesen Bestimmungen, die es im dritten Buch Mose über die ansteckbaren Krankheit gibt. Und sie durften erst in die Gesellschaft zurückkehren, wenn sie sich von den Priestern, von den damaligen Ärzten untersuchen haben lassen und für rein erklärt wurden. Bibelwissenschaftler glauben im Allgemeinen nicht, dass es sich hierbei beim Aussatz um dieses Morbus Hansen, das, was wir heute unter Legbrab verstehen, gleichzusetzen ist. Aber klar ist, dass es sich da um eine Krankheit gehandelt hat, die unter diese unglücklichen Bestimmungen fiel, dass man sich sozusagen wirklich isolieren musste. Egal wer betroffen war, er musste abgesondert werden. Er durfte nicht mehr in der Gesellschaft leben. Egal aus welcher Gesellschaftsschicht du kamst, du warst plötzlich dann bei den Untersten. Lese weiter. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Im Lukas-Evangelium sprechen Jesus nur Menschen mit Meister an, die seine Jünger sind. Mit diesem Wort. Und so kann man davon ausgehen, dass diese 10 Aussätzige Jünger von Jesus waren. Sie waren Jünger aus der Ferne, aber sie haben einen günstigen Moment abgepasst, um mit Jesus zu reden. Sie rufen aus der Ferne: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Woran erinnert uns ist dieser Ruf? Jesus, erbarme dich über uns. Dieser Ruf, Kyrie eleison im Lateinischen, ist fester Bestandteil von vielen Kirchenliturgien. Erbarme dich unser, erinnert uns an 2 Stellen, die unmittelbar im Zusammenhang zu dieser Geschichte sind. Im Kapitel vorher und im Kapitel nachher. Im Kapitel vorher ist es der Reiche im Gleichnis vom armen Lazarus, der aus der Hölle schreit: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er mit seinem Finger meine Zunge berührt und sie kühlt. Und dann die bekanntere Geschichte von beiden im Kapitel nachher, im Kapitel 18, ist es der blinde Bartimäus am Wegesrand vor Jericho. Und obwohl ihn die Leute zum Schweigen bringen wollen, ruft er mit lauter Stimme mehrmals: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. In all diesen Situationen geht es darum, dass Menschen in einer dunklen Situation sind, in der Finsternis sich befinden. Sie sind aber überzeugt, dass jemand helfen kann, sonst würden sie das nicht sagen. Die Frage ist, die sich diesen 10 Aussätzigen stellt: Kann Jesus helfen? Lohnt es sich, so zu rufen? Lukas hat schon einmal über eine Aussätzigen-Geschichte berichtet, in Kapitel 5. In Kapitel 5 gibt es einen Aussätzigen, der zu Jesus kommt, ihm vor die Füße fällt und sagt: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und was sagt Jesus? Ich will. Vielleicht hatten diese 10 Aussätzige das noch in Erinnerung. Dieser Aussätzige war nämlich jemand, der Jesus dann nicht gehorsam war. Jesus hat ihm gesagt: Behalt das für dich, zeig dich den Priestern, damit die Priester kein Vorurteil haben, wenn sie dich bewerten, ob du jetzt gesund bist oder nicht. Aber der Geheilte, er kann es nicht für sich behalten und er erzählt es überall rum. Er erzählt so viel rum, dass Jesus in Gefahr kommt und nicht weiter predigen kann und seiner Arbeit eine Pause einlegen muss, weil es sonst zu einem zu großen Volksauflauf gekommen wäre. Aber an dieser Stelle, Jesus hört diesen Ruf, diesen bekannten Ruf, und er weckt Hoffnung in ihnen. Er entscheidet sich dafür, nicht genauso zu handeln wie beim einen Aussätzigen, sondern er sagt, wie wir hier lesen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Die 10 Männer werden nicht sofort geheilt. Die 10 Männern befiehlt Jesus, zu den Priestern zu gehen. Das war für sie, stellt euch das einfach vor, ihr wisst nicht, ob ihr geheilt werdet, aber Jesus sagt zu dir, geh hin und zeig dich den Priestern. Nicht mal geh hin, du bist geheilt, sondern geh hin, zeig dich den Priestern. Das war für sie wirklich der ultimative Vertrauenstest in ihrem Leben. Und das erinnert uns an eine Geschichte im Alten Testament, wo es auch schon um so eine Situation ging. Der Naaman, der Hauptmann Naaman, wo er zu Elisa kam, was hat Elisa ihm gesagt? Ah, ich heile dich mit Hokuspokus und so weiter. Das hat der Naaman erwartet. Er hat gehofft, dass Elisa kommt und ein großes Zeichen macht. Aber Elisa sagt ihm einfach, geh hin und wasche dich im Fluss. Und zwar nicht nur waschen, sondern 7-mal untertauchen. Und Naaman regt sich auf. Er möchte zuerst nicht. Aber seine Diener sagen ihm, mach's trotzdem. Vertrau. Irgendetwas am Ruf von Jesus oder vielleicht auch an der Art, wie Jesus sie angesehen hatte. Es wird ja beschrieben, dass Jesus an mehreren Stellen Menschen angeschaut hat. Und in der Art, wie er sie angeschaut hatte mit seinen Augen, hat sie ermutigt, dass sie auf dem Weg Heilung finden würden. Dass es nicht Gleichgültigkeit war, wie Jesus sie sozusagen fast entlässt, sondern dass es göttliche Barmherzigkeit sein wird, die sie treffen werden auf dem Weg. Das Spannende ist, dass diese 10 Aussätzige, die mussten sich wirklich entscheiden dafür, so zu handeln, als ob sie schon geheilt sind, bevor dass sie tatsächlich heil wurden. Und das passierte auch. Lukas 17, Vers 14, der zweite Teil. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Der Gehorsam zahlt sich aus. Das Vertrauen auf die Stimme Gottes, auf die Stimme von Jesus, offenbart, dass sie ihm geglaubt haben. Dass sie schon diese Verbindung zu Jesus hatten. Weil wenn sie nicht gegangen wären, wenn sie nicht losgegangen wären, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten, dann wären sie Aussätzige geblieben. Sie haben vertraut, und sie haben gehorcht. Man könnte diese 2 Sachen als die Füße eines Christen bezeichnen. Vertrauen und Gehorsam sind die Füße, die einen Christen weiterbringen. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Dieses Umkehren ist wieder etwas, was Lukas sehr gerne verwendet in seinem Evangelium. 32 Mal von 35 Mal, dass es überhaupt im Neuen Testament vorkommt, verwendet Lukas dieses Wort, Umkehren. Und es ist das, was bezeichnend ist für den Punkt, den Lukas in dieser Geschichte machen möchte. Der Samariter kehrt um und lebt Dankbarkeit. Für diesen Dankbarkeitsforscher Robert Emmons wird Dankbarkeit durch 2 essentielle Komponenten definiert. Erstens ist Dankbarkeit eine Bekräftigung des Guten. Wir bekräftigen, wenn wir dankbar sind, dass es gute Dinge in der Welt gibt. Es gibt Geschenke, es gibt Wohltaten. Es gibt Sachen, die auf uns zukommen, die wir erhalten. Das bedeutet nicht, dass das Leben perfekt ist und dass wir frei sind von Beschwerden, Belastungen oder Problemen. Aber wenn man das Leben als Ganzes betrachtet, dann ermutigt uns die Dankbarkeit, dass wir ein gewisses Maß an Gutem in unserem Leben erkennen. Und der zweite Teil, der Dankbarkeit definiert, ist herauszufinden, woher dieses Gute kommt. Um Dankbarkeit zu zeigen, muss man herausfinden, woher das Gute kommt. Es kommt nicht aus uns selbst, sondern wir anerkennen, wenn wir dankbar sind, dass es andere Menschen und vor allem auch Gott selber es ist, der uns mit so vielen großen und kleinen Geschenken beschenkt, die unser Leben mit Gutem füllen. Das sehen wir auch beim dankbaren Samariter. Er ist sich bewusst, dass es nicht aus sich selber kommt, dass diese Heilung von jemand anderem kommt, von Gott. Er kehrt um und er kehrt um zur Quelle der Dankbarkeit. Der Samariter tut jetzt im nächsten Vers etwas, was für Lukas sehr typisch ist. Nämlich preist und verherrlicht der geheilte Mann Gott mit lauter Stimme. Auch etwas, was Lukas so gerne in seinem Evangelium bringt. Er fängt an mit den Hirten. Die Hirten auf dem Felde, als sie hören, dass der Messias geboren ist, dann preisen sie, dann loben sie, dann danken sie Gott. Oder der Gelähmte, der durch das Dach durch Jesus kommt und Jesus ihn heilt. Auch wieder die gleiche Situation. Der geheilte Mann springt auf, verlässt das Haus, lobend und springend und preisend. Und schlussendlich auch der Hauptmann am Kreuz, der erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch er verherrlicht Gott. Und wieder eine ähnliche Situation. Also Leute, die dankbar sind für eine Situation, die sie erlebt haben, preisen und loben Gott. Weil sie wissen, dass es nicht ihr eigener Verdienst ist, sondern es ist Gottes Werk, das an ihnen passiert. Nach diesem Lobpreis tut der Samariter noch etwas anderes. Nämlich, er fällt vor Jesus nieder und er dankt ihm. Und das ist faszinierend, weil dieses Wort für danken, Eucharisteo, woher dann auch das Wort Eucharistie kommt, das ist ja die Dankesfeier in der katholischen Kirche. Eucharisteo ist das einzige Mal, dass es an dieser Stelle auftaucht, wo Jesus als Mensch auf dieser Erde gedankt wird. Sonst wird Jesus gepriesen, er wird angebetet, er wird verherrlicht, aber da wird Jesus direkt wörtlich gedankt. Ich finde es so spannend, wie Lukas sich das für diesen speziellen Moment aufspart. Und Jesus schießt jetzt aber drei rhetorische Fragen ab. Und das ist beunruhigend. Jesus fragt in Vers 17 und 18, sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Es ist beunruhigend, wie Jesus hier reagiert. Es ist wie ein Misston in dieser schönen Geschichte. Haben nicht die 9 gehorcht, also haben nicht alle 10 eigentlich gehorcht. Alle 10 sind zu den Priestern gegangen. Alle 10 haben vertraut, sonst wären sie nicht geheilt worden. Wäre es nicht sogar ein Zeichen des Ungehorsams gewesen, wenn sie umgekehrt hätten und nicht zu Jesus gegangen und nicht zu den Priestern gegangen wären? Jesus würde doch ihren Mangel an Dankbarkeit verstehen. Er hat ihnen doch gesagt, sie sollen zu den Priestern gehen. Sie haben nur das gemacht, was Jesus gesagt hat. Sie haben seinen Befehlen gehorcht. Nun scheint es Jesus hier um etwas anderes zu gehen, um etwas Größeres. Obwohl er den Gehorsam bereits belohnt hat, wünscht er sich etwas mehr. Jesus möchte nämlich ihre Dankbarkeit. Und nachdem diese Aussätzigen in ihrer Situation, wo sie waren, wirklich buchstäblich ein neues Leben bekommen haben, ist das doch eigentlich das Mindeste. Ist das wirklich so viel verlangt? Dankbarkeit ist das Bewusstsein, dass wir Empfänger von Gutem sind. Wussten diese Männer das nicht? Es scheint mir, dass die Neun, die nicht gedankt haben, dass sie nicht nur unhöflich waren. Sie waren auch unwissend. Sie waren einfach auch nicht in Einklang mit dem, was sich Jesus wünscht von den Geschöpfen, die er geschaffen hat. Wir sind Empfänger von dem Guten. Und indem wir diese einfache Wahrheit anerkennen und umsetzen in unserem Leben, indem wir dankbar sind, da macht Gott etwas mit uns. Da geschieht die vollständige Heilung. Gehorsam ist gut. Und alle hier in diesem Raum machen sich jeden Tag eigentlich auch Gedanken über das. Bin mir sicher. Soll ich das jetzt tun? Soll ich es nicht tun? Soll ich gehorsam sein oder soll ich nicht gehorsam sein? Soll ich vertrauen? Der zweite Schritt, der zweite Fuß eines Christen. Soll ich nicht vertrauen? Etwas, was uns ständig beschäftigt. Luther trifft aber den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, Dankbarkeit aber ist die wesentliche christliche Haltung. Nicht Gehorsam, nicht Vertrauen ist das Herz des Evangeliums, sondern eigentlich ist es die Dankbarkeit. Luther sagt, das Herz des Evangeliums ist die Dankbarkeit. Dankbar zu leben beginnt damit, das Gute zu bejahen und seine ultimative Quelle anzuerkennen. Zu sehen, dass Gott hinter dem Guten und dem Schönen, hinter dem, was uns bereichert, zu sehen. Es ist das Verständnis, dass mir das Leben nichts schuldet und dass alles Gute, das ich habe, ein Geschenk ist. Das ist Dankbarkeit. Es gibt Störfaktoren. Es gibt Dinge, die uns die Dankbarkeit kaputt macht. Ein Störfaktor ist der Eigenwille. Wenn ich unbedingt meinen Willen bekommen will, was bekanntlich sowieso nicht funktioniert, denn es kommt ja anders, als ich mir das vorgestellt habe, sehr häufig, dann werde ich die Dankbarkeit aus meinem Leben auswischen. Eigenwille. Ein weiterer Punkt, der uns Dankbarkeit aus der Seele herausfrisst, ist Neid. Wenn wir uns damit beschäftigen, was wir nicht haben und was ein anderer hat, dann zerstört das jedes letzte bisschen an Dankbarkeit in unserem Leben. Meine Wünsche und das, was andere haben können, mir sehr schnell den Blick trüben für das, was ich eigentlich schon habe, für die Gaben und für die Segnungen Gottes. Auch das Beschäftigtsein mit dem Bösen ist ein Punkt, der unsere Dankbarkeit kaputt macht. Einige Geschwister geistern ständig durchs Internet, um herauszufinden, was in unserer Gemeinde oder in der Welt alles schiefläuft, welche Fehlentwicklungen es gibt. Eine gewisse Kenntnis davon ist sicher legitim und es gibt auch hier, wie im Alten Testament, die Propheten, es hatten besondere Aufträge. Dennoch sollten wir uns überlegen, mit was wir uns beschäftigen. Mit was wir unsere Seele nähren. Dankbarkeit ist Nahrung für unsere Seele und macht uns zu glücklichen Menschen, zu freudigen Menschen. Das vermögen die Fehler von anderen gewiss nicht tun. Was passiert, wenn du dankbar bist? Ich komme zum Ende. Es ist viel schwieriger, stolz zu sein. Dankbare Menschen sind nicht selbstgerecht und werden auch nicht wütend. Es ist viel schwieriger, als dankbarer Mensch bitter und unversöhnlich zu sein. Und es ist quasi ausgeschlossen, dass du Hoffnungslosigkeit in deinem Leben hast und verbreitest. Es ist viel schwieriger, fordernd zu sein und ständig sich nur um seine eigenen Bedürfnisse zu drehen. Und es ist auch viel weniger wahrscheinlich, dass du bestürzt bist, wenn dir etwas Unrechtes geschieht. Das alles macht Dankbarkeit in deinem Leben. Dankbare Menschen sind resistenter gegenüber Stress. Studien haben tatsächlich herausgefunden, dass Menschen mit einer dankbaren Einstellung sich schneller erholen, wenn sie einen schweren Unfall, Widrigkeiten oder auch eine schwierige familiäre Situation hatten. Das liegt wohl daran, dass Dankbarkeit dem Menschen wirklich eine Perspektive gibt, aus diesem negativen Umfeld, aus diesen negativen Lebensereignissen etwas Gutes herausnehmen zu können, das Gute interpretieren zu können. Dankbar sein, wenn etwas wehtut, das ist echt eine Königsdisziplin. Und ich höre Hiob, wie er zu uns spricht. Dankbare Menschen haben einen höheren Selbstwert, weil sie wissen, dass jemand auf sie achtet und ihr Gutes will. Dankbare Menschen machen eigentlich das, was sich Jesus für uns vorgestellt hat. Ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich 10 praktische Tipps, wie ihr Dankbarkeit in eurem Leben integrieren könnt. Und ich möchte meine 2 lieben Helfer bitten, danke vielmals, dass ihr das macht, diese Zettel auszuteilen. Und wir wollen durch diese durchgehen. Wie können wir die Mutter aller Tugenden in unserem Leben integrieren, zu einem festen Bestandteil machen? Der erste Punkt, den dieser Robert Emmons beschreibt in seinem Buch, ist das sogenannte Dankbarkeitstagebuch. Und das ist auch das, worauf sich viele Studien zur Dankbarkeitsforschung beziehen. Nämlich, es wurden Testgruppen aufgestellt von Leuten, die pro Woche 5 Dinge aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind, in einem Buch, und andere, die das nicht gemacht haben. Und es zeigt, dass diese Menschen 30 Minuten länger pro Nacht geschlafen haben und erholten sind, die das gemacht haben. Also eine Motivation an uns, das zu tun. Es ist ja nicht viel, sondern so etwas Kleines am Abend, an 5 Tagen in der Woche, etwas Kleines aufzuschreiben, welche krasse Wirkung das hat auf unser Leben. Erinnere dich an schwere Zeiten. Das hilft jetzt, dankbarer zu leben. Es ist immer eine Frage der Perspektive, wie es mir geht. Wenn ich es vergleiche mit einer Situation, einer schweren Situation, wo ich gewesen bin und die ich durchgemacht habe, wie viel Dankbarkeit das in meinem Leben jetzt auslösen kann. Stelle dir 3 Fragen. Was habe ich von X erhalten oder was habe ich jemandem gegeben? Welche Schwierigkeiten, Probleme, Freude und Dank habe ich verursacht? Auch das kann dazu führen, dass ich mehr Dankbarkeit in meinem Leben leben kann. Dann etwas, was so zentral ist, dass wir unsere Gebete füllen mit Dankbarkeit. Dass es natürlich geht um Bitten, aber es geht auch darum zu erkennen, welche Bitten, auch unausgesprochene Bitten, Gott uns schenkt. Sprich Gebete der Dankbarkeit. Dann 5. Komm zu Sinnen. Komm zu Sinnen, das heißt, benutze deine 5 Sinne und erfahre es, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was das Geschenk des Lebens beinhaltet. Und damit verbunden, 6, verwende visuelle Erinnerungshilfen. Um diese 5 Sinne auch wahrzunehmen, ist es gut, es zu verbinden mit einer Person oder einer Situation. Mein Kind ist ein großes visuelles Erinnerungsbild für Dankbarkeit für mich. Wenn ich es anschaue, wenn ich sehe, wie es aufwächst, das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Zu sehen, dass neues Leben bei uns zu Hause entsteht, ist auch für mich so etwas, was mich erfüllt mit Dankbarkeit. 7, lege ein Gelübde ab, Dankbarkeit zu üben. Ich gelobe, jeden Tag meine Segnungen zu zählen. Es so zu tun wie diese alte Frau. Diese virtuelle Bohne von der einen Tasche in die andere Tasche zu geben. 8, achte auf deine Sprache. Dankbare Menschen haben einen besonderen Sprachstil. Sie reden von Geschenken. Geben, Segen, Gesegneten und Wertschätzung. Wenn du das schon nur verwendest, macht das etwas mit dir. Neuntens, mach es einfach. Lächeln, Danke sagen und Dankesbriefe schreiben verursacht in dir Dankbarkeit. Der letzte Punkt, wisse, dass wir mehr bekommen, als wir verdienen. Wisse, dass wir mehr bekommen, als wir verdienen. Und als Christen noch so viel mehr. Wenn das schon ein Psychologe sagt, gut, er nimmt auch das Gebet natürlich auch, ist für ihn ein Anliegen. Aber grundsätzlich, als Menschen, die erlöst sind durch das Blut, die wissen, dass Sünde, Schuld und Scham von uns genommen wird, durch den Tod von Jesus am Kreuz. Wir bekommen so viel mehr, als wir verdienen. Und es ist so schön, dieser Satz, der dann noch steht. Es ist gut, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen, sondern so viel mehr Gutes. Dankbar sein ist ein Lebensstil. Es ist nicht etwas, was wir sagen oder etwas, was wir tun. Dankbar sein ist etwas, was wir sind. Und so motiviere ich dich, 1. Thessalonicher 5, Vers 18 zum Motto von deinem Leben zu machen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen. Ja, wir wollen noch gemeinsam zum Abschluss beten. Jesus Christus, König des Universums, lass alles in deinen Händen und wir können so dankbar sein dafür. Dankbar sein dafür, dass du dich auch um das Kleinste und auch um das Größte in diesem Universum kümmerst. Und so wollen wir auch wie die ganzen Geschöpfe in den Welten und die Engel einstimmen in diesen Jubelgesang, in diesen Dank dafür, dass du uns geschaffen hast, dass du uns am Leben erhältst und ganz besonders, dass du uns erlöst hast von dieser Sünde und von dieser Schuld, die leider in diese Welt gekommen ist. Vater im Himmel, schenk uns offene Augen dafür, wie wir Dankbarkeit ausdrücken können. Dir gegenüber, aber auch ganz besonders untereinander. Dass Worte wie Wertschätzung und Geschenk und Segnung öfters in unserem Sprachgebrauch vorkommen. Dass wir Neid und Eigenwille auf die Seite schieben können. Dass wir das, was das Herz des Evangeliums ausmacht, Dankbarkeit dir gegenüber, dass das zum Zentrum unseres Lebens werden darf. Jesus, danke für alles, was du für uns tust. Amen.